Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Folge 27, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Wir sitzen an einem sehr gemütlichen Holztisch in einer sehr gemütlichen Atmosphäre und haben Whisky vor uns stehen. Mir gegenüber sitzt Andy Lipp.
Servus.
Die Leute, die ihn kennen, kennen ihn wahrscheinlich von Iron, richtig?
Das kann gut sein.
Also die meisten Leute aus der Radbranche werden dich wahrscheinlich von Iron kennen, oder?
Ich nehme es an, ja. Das ist mein erster längerer Job innerhalb der Radbranche war und ich da natürlich zu den verschiedenen Veranstaltungen den einen oder anderen Kontakt hatte mit Menschen
aus der Radbranche. Das ist gut. Wir gehen dem Ganzen ein bisschen auf die Spur und werden heute herausfinden, was du vorher gemacht hast und werden vor allem darauf eingehen, was du jetzt machst. Uns verbindet aber nicht nur die Arbeit, dass wir uns irgendwo in der Radbranche über den Weg gelaufen sind oder auf Messen, sondern wir wohnen nicht weit auseinander und wir gehen regelmäßig Radfahren.
Ja, leider zu selten.
Ja, das liegt an der Arbeit. Unter anderem, dass wir lieber podcasten, als Radfahren zu gehen.
Ja, ist aber auch heute gemütlicher am Mikrofon als draußen im Vollseich.
Es ist echt ein sehr, sehr unangenehmes Wetter. Deswegen auch Whiskywetter. Wir würden fast sagen Kaminwetter. Es ist noch ein bisschen früh für einen Kamin.
Wir haben auch kein Holz mehr.
Noch nicht.
Ja, stimmt, Entschuldigung.
Es ist August.
Ja.
Es wäre zu früh für Holz.
Würde aber jetzt gut trocknen.
Okay. Gut, es würde nicht gut trocknen, es regnet draußen.
Unterm Dach.
Unterm Vordach. Wir trinken heute Whisky. Und zwar haben wir den Kaul Ila, den hatte ich schon mal. Ich weiß zwar nicht mehr genau wann und mit wem, aber das war die Whiskyflasche, die ich noch zu Hause hatte. Bist du Whiskytrinker?
Trink alles ganz gern.
Ich auch nicht, aber cheersen. Auf diesen Podcast, Folge 27.
Nicht Bayerischer Rumpfunk, sondern...
ich weiß immer noch nicht, warum ich mich zu diesem Whisky-Ding habe überreden lassen.
Ja, der Titel passt schon gut.
Der Titel passt gut, aber dieses Whisky-Trinken... Also, ich glaube, der nächste Podcast... Der wird irgendwas mit Bier zu tun haben.
Ich muss da auch nochmal korrigieren, ich trinke nicht alles gern. Ja. Das stimmt nicht.
Lumumba
finde ich schon den Namen des Getränks scheiße.
Was ist das?
Ich weiß es nicht.
Irgendwas nicht.
Mit Kaffee, Sahne und irgendeinem Schnaps drin.
Das klingt nach Durchfall.
Ja, oder auch, ich weiß nicht, so Baileys und sowas. Da.
Lecker.
Ich kann mit dem Bier-Ding, da können wir uns nochmal zusammensetzen.
Bier ist super. Wir haben auch schon Bier zugeschickt bekommen für unseren Podcast, was sehr, sehr lecker war.
Ja.
Davon habe ich noch die eine oder andere Flasche.
Ja.
Das heißt, du kannst gerne nochmal vorbeikommen. Wir trinken gebrautes Bier von Hans, glaube ich, hieß er.
Mhm.
Genau, er schickt uns auch gerne noch welches nach. Das ist selbst gebraut.
Bei meinem alten Arbeitgeber war ein Belgier, der hat belgisches Weißbier selber gebraut.
Ja.
Aber auch irgendwie stärker, also es war Weißstarkbier quasi. Und das war extrem lecker.
Ach, die Belgier machen eh gutes Bier.
Finde ich nicht bei allen Sorten.
Also ich weiß nur, beim Weltcup ist ja der Marc, heißt der, glaube ich, der Teammanager von GT. Und der ist Belgier.
Mhm.
Und der hat immer belgisches Bier dabei gehabt. Und das war ziemlich lecker. Das habe ich sehr genossen.
Ja, ich habe da eben einmal von dem ehemaligen Kollegen, ich habe da mal so ein 12er-Pack, der hat das dann verkauft, also so ein kleines.
Aber es war selbst gebraut.
Selbst gebraut, der hat da irgendwie mit Freunden zusammen halt irgendwie ein gewisses Kontingent bei einer Brauerei gebucht, die haben sich da eingekauft und haben dann aber an der Rezeptur rumgemixt, solange bis das ihnen getaugt hat und das Ergebnis war echt gut.
Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Ja.
Hut ab, Laurent, auch auf diesem Weg, das war echt der Knaller.
Grüße an Noro für dieses gute Bier. Kommen wir zu dir, um die Überleitung perfekt zu machen. Andy Lipp, stell dich kurz vor und vor allem beantworte mir bitte die Frage, wie bist du zum Radfahren gekommen und wie ist dein beruflicher Werdegang mit Radfahren entstanden?
Also ich bin der Andy, wie der Jasper schon gesagt hat. Ich war mal eine Weile lang bei Iron beschäftigt, habe mich da ums Marketing im Fahrradbereich gekümmert. War fürs Team zuständig und für alles drumherum halt einfach auch, was dieses Marketingfeld da ausfüllt und was einen dann beschäftigt in dem Berufsfeld. Ich habe mich damals ganz bewusst in die Fahrradbranche beworben, weil ich einfach davor schon sehr viel oder sehr gern Fahrrad gefahren bin und einfach unglaublich Bock drauf hatte. Und ich bin großer Anhänger der Geschichte, dass einfach die Dinge, die einem Spaß machen, die macht man gut. Und deswegen wollte ich das machen. Und ich bin auch ein bisschen blöder Idealist vielleicht, weil ich mir halt denke, Mann, so wie das alles weitergeht mit immer mehr Menschen auf diesem Planeten oder dann auch insbesondere in den Städten. Und es funktioniert nicht mehr mit der individuellen Mobilität, wenn das Fahrrad da drin keine Rolle spielt.
Ja.
Und darum wollte ich in diese Fahrradbranche, weil ich da drin auch einfach eine ordentliche Zukunftsperspektive sehe. Und das macht es für mich als Familienvater schon auch, das ist ein wichtiger Aspekt eigentlich in dem ganzen, wo will ich hin, was treibt mich um, was beschäftigt mich oder eben auch was bewegt mich. Und deswegen wollte ich, dass mich da auch das Fahrrad beruflich bewegt.
Und was hast du vorher gemacht, was hast du gelernt?
Ich habe nach dem Abi eine Ausbildung zum Journalisten gemacht, zum Redakteur, also von der schreibenden Zunft, bin so ein Buchstabenmensch.
Ja, eine Leseratte.
Ja, eher Schreiberatte.
Eine Schreiberatte.
Die gibt es aber nicht, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, den Begriff habe ich noch nie gehört.
Ja, eben. Die gibt es eben nicht und ich bin auch sicherlich kein sonderlich begnadeter Schreiber oder was. Deswegen hat es halt dann für nur so eine kleine Ausbildung gereicht und kein Starjournalismus bei der Süddeutschen Zeitung oder sonstig wirklich renommierten Medien. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt lege ich da noch irgendwie ein Studium drauf. Also Akademikertitel, nie schlecht.
Ja, aber das Gleiche habe ich mir auch mal gedacht.
Was macht Spaß? Also habe ich Sport studiert. Hat zwar nichts gebracht, war aber eine saulustige Zeit.
Ja, glaube ich.
So, jetzt kann ich also alles ein bisschen, aber nichts gescheit quasi. Und habe mich da dann aber einfach irgendwann in der Sportartikelindustrie, so im Skibereich wiedergefunden, weil Skifahren schon immer eine große Leidenschaft von mir war oder noch immer ist. Und dann habe ich für so ein paar Skimagazine geschrieben und habe damit nach dem Studium und während dem Studium meinen Lebensunterhalt ein bisschen bestritten. Und habe dann aber auch gemerkt, okay, da muss noch ein bisschen mehr gehen. Habe mich dann auch in den Outdoor-Bereich, also in den Sommer irgendwie reinbewegt. Da punktuell auch mit dem Fahrradfahren beruflich schon zu tun gehabt. Dann irgendwann ein bisschen für Scott gearbeitet. Und dann kam eines Tages der Anruf eines Kumpels, der sagt, ey, bei Ion, da wird eine Stelle frei. Das war damals, nachdem der
Basti... Aber warst du dann selbstständig vorher?
Ich war selbstständig und dann aber auch angestellt.
Also teils quasi.
Genau, also genau.
Unabhängige Jobs gemacht, wo du geschrieben hast und du hattest aber eine Anstellung bei?
Genau, ich war dann bei zwei Agenturen angestellt eine Weile lang. War auch eine saucoole Zeit, habe ich sau viel gelernt. Nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch einfach in menschlicher Hinsicht. Oder ich habe halt unterschiedliche Führungsstile von Leuten auch kennengelernt. Das war für mich echt wichtig und prägend.
Ja.
Und dann kam aber eben irgendwann dieser Anruf, du könntest doch dich bei allem bewerben, so mit Textil, das wäre vielleicht genau dein Thema mit dem bisherigen Background und dem Werdegang, weil der Basti Dietz, das war damals mein Vorgänger bei allen, der hört auf. Ich, ja, super, danke für den Anruf, klingt cool, aber ich war genau in dem Moment, als der Anruf kam, mit meiner Frau zusammen oder meiner damaligen Freundin zusammen auf dem Weg ins Krankenhaus zum Geburtstermin unserer ersten Tochter. Und ich so, boah, ja, klingt verlockend, interessiert mich aber gerade 0,0.
Ich habe gerade andere Probleme.
Und dann habe ich ja logischerweise an überhaupt gar nicht, also ich habe da gar nicht mehr dran gedacht in irgendeiner Weise. Und nach 4 Wochen war diese Stelle aber immer noch ausgeschrieben, habe ich gesehen und habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich das einmal. Und dann habe ich mich beworben, bin da durch 2 Bewerbungsgesprächsrunden mitgegangen und dann haben die mich angerufen und gesagt, ja, du kannst anfangen.
Gut, jetzt mal ganz direkt gefragt, du kommst aus dem Ski, hast geschrieben und klar fährst du gerne Mountainbike, aber was war jetzt das Kriterium in deiner Bewerbung, dass du 2 Runden übersprungen hast oder geschafft hast? Was glaubst du war ausschlaggebend?
Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich irgendwie geschafft, gewisserweise, die haben mir auch Aufgaben gestellt, na klar, durch in gewisser Weise eine analytische Herangehensweise zu gucken, was liegt da vor einem an Aufgaben, was muss man tun? Und ich glaube, am Ende war es auch einfach ganz ordentlich eine menschliche Komponente, weil das spielt, glaube ich, oder es sollte zumindest nach meiner Auffassung schon auch eine ordentliche Rolle spielen bei Entscheidungen. Ja. Fachlich ja, das muss passen, aber gerade auch, wenn du in einem Team arbeitest, und das musst du in kleineren Unternehmen zwangsläufig noch viel mehr als in größeren, ja. Spielt das Menschliche einfach eine enorm große Rolle. Und das war scheinbar was dann bei mir auch für Pluspunkte gesorgt hat.
Ich habe im Studium mal gelernt, dass gerade was so Führungswesen angeht, du kannst unwissenden Menschen beibringen, die Fachkenntnisse zu erlernen, aber du kannst wissenden Menschen nicht beibringen, gute Entscheidungen zu treffen. Und das spielt so ein bisschen da rein, dass man eben einfach eine gewisse soziale Kompetenz manchmal einfach braucht und das Fachwissen manchmal gar nicht so wichtig ist. Oder man sagt ja, man kann sich alles einhaken. Selbst wenn man jetzt irgendwo aus einer anderen Sportbranche kommt, sage ich mal, man kommt jetzt aus dem Skisport und geht zum Radsport, dann kann man sich Radsport alles aneignen, weil es übertragbar ist, weil es transferierbar ist, wenn man einfach weiß, wie man mit Menschen umgehen sollte.
Ja, du musst aber natürlich, glaube ich, schon auch verstehen, um was geht's. Also es ist ja jetzt nicht 1:1 zu spiegeln.
Ja.
Also du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, okay, und heute mache ich Fußball und morgen mache ich Schach.
Die Zielgruppen sind anders, aber das sind wir dann wieder bei deiner analytischen Herangehensweise, dass wenn du die Fähigkeit hast, dann kannst du es transferieren oder kannst du zumindest umdenken.
Das ja, oder es ist halt vielleicht auch, und da komme ich dann vielleicht ein bisschen auf dieses auf diesen Buchstaben Menschen Andi zurück, ja. Dass es auch eine sprachliche Sache irgendwo ja. sein muss. Also man muss ja auch die Sprache der Leute verstehen ja. und sich irgendwie überlegen.
Gerade im Marketing.
Gerade im Marketing.
Ja.
Deswegen, ich breche die Lanze für Sprache und Emotionen im Marketing statt immer nur dummer Zahlen.
Finde ich gut.
Ich hasse Zahlen.
Das ist schon mal gut. Ich bin tatsächlich auch nicht sehr gut in Zahlen. Ich bin ziemlich schlecht da drin, also liebe Sponsoren, wenn ihr das draußen hört, ich bin ziemlich schlecht im Reporten und eigentlich müsste ich es mehr machen. Und es ist gerade Vorbereitungszeit von Eurobike, das heißt, ich arbeite dran, da jetzt mal ein ordentliches Reporting aufzustellen, aber tatsächlich ist es auch eine Schwäche von mir, immer wieder diese Zahlen durchzukauen und Statistiken auszuwerten und rumzuschicken. Aber man müsste es wahrscheinlich mehr machen, aber ich finde es toll, dass es dir nicht so wichtig ist.
Ja, ich habe ein ziemlich lustiges Gespräch gehabt, letztes Mal am Samerberg bei dem letzten After-Office-Ride von Evok. Hatte ich ein Gespräch mit einem anderen Firmeninhaber. Wir haben auch über das Thema Reporting gesprochen, Kunden gegenüber. Ja. Und wir kamen irgendwie auf die lustige Idee, dass man vielleicht auch mal bei einem Kunden, der das Thema Reporting sehr auf die Spitze treibt, mal einen Witz versuchen könnte und irgendwelche kompletten Fantasiezahlen reinschreiben, einfach nur um zu checken, weil ich wage zu bezweifeln, dass in diesem ganzen Reporting-Wahnsinn in den Ketten, die da so durchlaufen durch die Unternehmen, dass sich das jemand wirklich dann unbedingt im Detail anschaut.
Ja, das
ist also, ja. Das ist bei manchen Firmen.
Dass halt vieles nur oberflächlich überflogen wird oder vielleicht gar nicht angeschaut wird?
Ich glaube, manchmal ja. Ja. Also da steht halt dann irgendwas und wenn die Zahl höher ist als im Vormonat oder im Vorjahr, dann ist okay. Aber ob das jetzt eine realistische Zahl ist, ob das stimmt, das weiß ich gar nicht, ob das überhaupt nachvollzogen wird. Und das konterkariert Reporting mal ganz krass.
Ich weiß gar nicht, ob es der Podcast mit Chris Ettel war. Ich glaube schon, wo wir so ein bisschen über PR und Presse gesprochen haben. Und das ist ja letztendlich, beruht es ja auch auf eine Art Reporting, dass halt ein Magazin sagt, so, wir haben die und die Reichweite und wir haben die und die Leserschaft, die hinten dran steht. Und da gibt es ja dann diese Multiplikatoren, wenn man ja sagt, ein Magazin geht im Schnitt durch 3, 4, 5 Hände. Und das ist ja auch immer so ein bisschen untransparent oder unmessbar. Und das ist auch wieder, da wird mit Zahlen jongliert und eigentlich weiß man gar nicht, wie viel Aussagekraft oder wie viel Wahrheitsgrad da jetzt drin steckt.
Ja, das stimmt. Und es ist natürlich auch in einem Bereich, der nicht digital passiert, ja. schwer messbar oder genau präzise zu sagen, ja. wie viel kommt denn da an? Also beim Leser, bei dem, den man ansprechen möchte oder beim Zuhörer oder beim Zuschauer.
Es ist ja witzig, weil man natürlich im Online-Bereich, also kannst du ja, also Instagram zum Beispiel analysiert ja genau, wie lange du dir welches Bild anschaust.
Ja.
Und dementsprechend bekommst du auch Beiträge, wenn du jetzt, keine Ahnung, 1000 Leuten folgst, dann können dir ja nicht alle Beiträge von diesen 1000 Leuten angezeigt werden, sondern du bekommst dann die Beiträge angezeigt, die denen ähnlich sind, die du dir am meisten angeschaut hast.
Ja.
Und die analysieren ja alles. Und dementsprechend können die halt zielgruppengerecht genau den Inhalt streuen, den du gerne sehen würdest, was ja im werbenden Bereich mit Cookies und so genau das Gleiche ist, was im Internet passiert. Das ist natürlich bei einer Printanzeige, die man schaltet, null der Fall. Also du kannst ja nie im Leben nachvollziehen, wie viele Leute jetzt dein Produkt, was du irgendwo in einem Printmagazin durchgeblättert hast, wie viele das jetzt gelesen haben oder wie viele die Anzeige gut oder schlecht fanden oder wie viele draufgeklickt haben oder wie viele sich danach das Produkt im Laden kaufen wollten. Aber egal, das ist wieder eine Diskussion, die ist endlos und wir sind in einem digitalen Zeitalter angekommen. Du kommst aus der Schreiberwelt und wir waren bei deinem Stopp, beruflichen Stopp bei allen stehen geblieben. Und wir waren dabei, dass du die zweite Bewerbungsinstanz quasi bestanden hast und dann in die nächste Runde kamst. Und wie ging es dann weiter?
Dann habe ich angefangen, da zu arbeiten. Und das habe ich dann fast 4 Jahre lang gemacht.
Das ist jetzt super einfach ausgedrückt, dann habe ich da angefangen zu arbeiten. Aber du warst ja am Ende, warst du Marketingchef oder was?
Für den Bike-Bereich ja, aber es gibt bei Iron, das wissen wahrscheinlich die Leute da draußen schon, aber vielleicht nicht alle. Iron kommt ursprünglich aus dem Wassersport und hat deswegen 2 Departments, eins für den Wassersportbereich und eins für den Bike-Bereich. Und notwendigerweise sitzt dann da auch jemand, der die Klammer für diese Marke für beide Bereiche zusammenhält.
Okay,
Und das war mein Chef, der Head of Marketing bei Iron. Und ich war dann wiederum aber für den Bike-Bereich verantwortlich. Was auch für mich, ich hätte diesen Wassersportbereich ganz einfach fachlich nicht abdecken können, weil ich davon viel zu wenig Ahnung habe. Nach wie vor.
Schade eigentlich, gell?
Ja, aber das heißt, dieses Oberbayern, man kann
Ich komme aus Hannover und ganz viele meiner Freunde aus Hannover, also auch Radsportfreunde, sind alle Surfer. Also kommen vom Surfen. Das ist total weird, weil hier in Bayern denkt ja keiner an Surfsport. Aber oben aus in Hannover, also ich werde ja, also ist mal relativ viel mit Surfen tatsächlich konfrontiert.
Ja.
Also da ist gerade, glaube ich, Hannover die Ecke, weil du halt den letzten oder das ersten richtigen Hügel hast nach der Küste mit dem Deister und dem Harz. Du hast noch diese Überschneidung von Windsurfern, Surfern und Radfahrern.
Ja, anscheinend müsste Iron eigentlich dorthin übersiedeln.
Ja, finde ich eh gut. Hannover braucht mehr Bike-Industrie.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, und dann, wo waren die Leute dann unterwegs? Richtung Dänemark?
Ja, genau. Die fahren halt hoch an die Küste, Fehmarn, Dänemark, da die Ecke.
Ja, aber eben, also in Oberbayern tut man sich da schwer, klar, Eisbach in München und so, bei Hochwasser.
Das ist halt Wellenreiten, genau. Und ansonsten kannst du halt auf den Seen ein bisschen Windsurfen. Chiemsee gibt es, glaube ich, einige Windsurfer.
Ja, Chiemsee, Walchensee. Am Ammersee sind relativ viele Kiter, wenn es Wind hat. Man kriegt ja schon so ein paar Sachen mit, aber ich habe mich dem dann einfach nicht gewidmet, irgendwie. Wenn ich dann an irgendeinem Punkt, also ich bin, muss ich wieder ausholen, ich bin am Bodensee aufgewachsen, also auch eigentlich mit dem Wasser vor der Nase. Aber das ist halt auch so ein Revier, wenn du da irgendwie wenn du windbetrieben irgendeinen Sport ausüben möchtest, dann bist du halt auf ganz wenige Tage beschränkt, weil es einfach die meiste Zeit eben keinen Wind hat.
Ja.
Oder
bist an der Küste Wind, anders, ja. Aber dennoch bist du immer vom Wind abhängig. Und das war der Grund, warum ich nie Bock auf solche Sportarten
hatte. Ja, ich habe mich da dann auch irgendwann, also man hat schon das natürlich irgendwie mal ausprobiert und dann eine Weile so halb leidenschaftlich betrieben. Aber dann waren die Berge, die waren halt immer da. Also ja, Bregenzer Wald, die Ostschweiz
auch im Schnee, und Schnee, manchmal auch im Regen.
Genau, die bleiben da halt auch stehen. Also Erosion spielt sicher irgendwann eine Rolle, aber das erleben wir ja nicht mehr. Bis die dann weg sind.
Es sei denn, du wärst unsterblich. Das wage ich zu bezweifeln.
Definitiv, nein. Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nee, und ja, ich habe mich dem dann einfach nicht gewidmet und irgendwie beschlossen, okay, bevor ich jetzt die Zeit damit verbringe, irgendwo hinzufahren, wo es Wasser hat und vielleicht Wellen oder Wind oder beides, dann fahre ich doch lieber in die Berge. Sommer wie Winter. Man fährt ja deswegen eh schon genug rum.
Ja, definitiv. Aber ist ja praktisch, wenn man sich dann unmittelbar vor der Nase hat. Da kann man sich jetzt am Bodensee jetzt nicht beschweren.
Nee, ziemlich geile Kombi. Also gerade im Sommer, muss man echt sagen. So die
gute Ausgangslage.
Baden gehen, Radfahren gehen Richtung Bregenzer Wald und dann schnell wieder an See und baden und Eis und
jetzt haben wir jetzt eigentlich tatsächlich ja wirklich den Spannungsbogen perfekt hinbekommen, um quasi nochmal auf deine Marketingaktionen bei Ion einzugehen. Es war schon auch irgendwo immer als Aufgabe definiert, Surf und Mountainbike zu vereinen. Das heißt ja auch Surfing Trails. Ist es der Claim, der offizielle? War das nur eine Kollektion?
Nee, das ist der Claim für den Bike-Bereich. Ja. Der eigentliche Claim lautet Surfing Elements.
Okay, ja. Und da war es ja schon eine Aufgabe, das irgendwie immer zu verbinden, was ja dann nicht so
genau,
einfach ist,
oder? Genau. Also der Rob J. Hat da schon relativ früh, der war der erste Ion-Teamfahrer überhaupt, der hat es versucht, in Worte zu fassen oder halt umzusetzen. Und das hat er, glaube ich, also nach dem, wie ich das einschätzen kann, auch ziemlich gut geschafft, nämlich einfach ein spielerisches Fahren auf dem Trail.
Ja.
Dass man einfach schnell unterwegs ist, logisch, aber jetzt nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, also kein Rennsportler,
kein Gegner, sondern halt
gegen dich selber, gegen die Schwerkraft oder halt gegen den Rollwiderstand und alles, was dann halt auf dem Trail so daherkommt, und man hat einfach eine spielerisch flüssige Fahrweise, die da an den Tag gelegt werden soll. Das soll dieses Surfing Trails im Prinzip verkörpern. Ich habe es versucht immer so zu umschreiben, dass es wie eine Art, es ist Freeriden, aber nicht als Kategorie, sondern irgendwie als Mindset im Kopf. Also ist dann egal, ob du auf dem Hardtail sitzt und da vernünftig fährst und deine Gaudi hast oder ob du halt auf dem Downhiller sitzt. Solange du da deinen Spaß hast und diesen Trail nach allen Regeln deiner dir zur Verfügung stehenden Kunst schreddest, flapsig ausgedrückt, dann passt es, dann ist das Surfing Trails.
Es hat sich ja auch absolut in den Klamotten wiedergespiegelt, weil die ersten Mountainbike-Hosen oder die, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist tatsächlich, sind ja eigentlich auf Basis einer Surf-Shorts. Also oben der Verschluss ist ja häufig mit einem Schnürsenkel gewesen, anstatt mit einem Druckknopf und sowas.
Genau, was lustigerweise die Leute irgendwann total scheiße fanden. Ja. Was sind das? Also es war so ein volles Love-or-Hate-Thema.
Echt, oder? So, einige fanden es super cool, andere fanden es super...
Ja, interessanter, weil das auch so Feedbacks kamen. Ja, an den Bändeln, wenn ich mir jetzt ein Bars bin, da rauszocke, da bleibe ich doch hängen. Aber ich habe von den Leuten, die das mal gesagt haben, nie ein Bars bin gesehen. Ja, also ja. Wahrscheinlich, weil sie Angst vor den Bändeln hatten.
Ja. Oh Gott. War Ion eigentlich einer der ersten Mitwettbewerber? Entschuldige. Ich glaube, Maloja war eine der ersten Marken, die ein bisschen Farbe oder Lifestyle in Bike-Klamotten gebracht hat. Also es gab ja angefangen hat ja alles dann irgendwie mit Motocross-Klamotte, die dann in Bike-Klamotte rübergegangen sind oder Downhill-Klamotte übergegangen sind, wie Original Battle Gear, a.k.a. OBG oder so, ganz früher eben. Und dann gab es eben ganz viele Spandex-Klamottenhersteller und irgendwie grausame Styles, die auch heute noch um die Ecke fahren. Und Maloja war, glaube ich, eine der ersten Firmen, die quasi ein bisschen Funktionales mit coolem Design kombiniert hat. Und ich glaube, dass Ion der erste Mitwettbewerber in diesem Bereich war oder eine der ersten Firmen, die auch auf diesen Style-Zug aufgesprungen ist, was Funktion und Style verbindet?
Boah, weiß ich nicht, ob ich das zeitlich so auf die Reihe bringen würde, aber auf jeden Fall ist es so, dass Maloja Marken wie Ion definitiv die Tür aufgemacht hat.
Ja.
Weil bis Maloja kam, sahen Fahrradklamotten halt einfach nur scheiße aus.
Ja.
In Europa cool, zumindest. Ja. Also sicherlich in USA, Kanada waren mit Marken wie Sombrio und so schon ein paar unterwegs, die stylmäßig Vorreiter waren und einfach auch schon was Vernünftiges auf den Markt gebracht haben. Aber eben im europäischen Bereich oder im europäischen Markt war, glaube ich, Maloja wirklich, das waren diejenigen, die angefangen haben, dass man sich als Fahrradfahrer auch mal im Spiegel angucken konnte. Davor war das ja echt immer eher, naja, speziell.
Sehr, sehr speziell. Wir hatten das Thema neulich im Podcast über die Style-Polizei, was darf man tragen und was nicht. Wer ihn noch nicht gehört hat, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, es war Folge 25. I'm not sure about it.
Ich kenne mich da durch Nummerierung nicht ganz so aus. Ich habe mir jetzt viele Folgen angehört, aber...
Wie europäisch war deine Arbeit bei Ion oder wie international?
International ja, aber schon noch relativ stark auf Europa konzentriert.
Okay, also wenn ich dich jetzt fragen würde, wo ist der größte Unterschied zwischen einem Enduro-Fahrer aus Amerika und einem Enduro-Fahrer aus Deutschland? Gibt es da so Unterschiede, wo man sagen würde, ja, die Amerikaner sind eher so und so und so und so und die Deutschen eher so und so und so und so?
Meinst du den Endurofahrer, den Freizeit-Endurofahrer
ja, oder
den
Enduro-Rennen
oder den Enduro-Rennfahrer?
Freizeit-Endurofahrer,
Breitensportler. Ich glaube, dass das Enduro-Thema in den USA nach wie vor sehr viel stärker dem, also generell, dass der Rennsport in den USA noch einen größeren Stellenwert eigentlich hat. Auch wenn es zahlenmäßig in der Zwischenzeit in Europa, gerade Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol mit eingeschlossen, dann auch Frankreich, schon sehr, sehr große, gute Rennserien für den ambitionierten Breitensportler gibt. Aber ich glaube, dass Rennsport generell vom Downhill ausgehend in der Breite im US-Markt noch einen viel größeren Stellenwert hat als bei uns.
Die haben viel so Vereinsrennen und Clubrennen,
ja,
was bei uns gar nicht stattfindet.
Ja.
Also die haben so ganz kleine Club-Races, wo die sich dann, keine Ahnung, die Woche bei dem Verein treffen und zwei Wochen später sind sie beim nächsten Verein fünf Dörfer weiter, wo es dann gefahren wird, oder fünf Städte weiter, wo dann gefahren wird. Und so Vereinsrennen gibt es ja eigentlich kaum. Und wenn es sie gibt, kommt der BDR und sagt, ihr dürft sie nicht veranstalten, es ist kein gemeldetes Rennen oder sowas.
Oder ihr habt den Helm zu früh ausgezogen oder...
Ja. Das hast du mitbekommen,
ja, oder? Ja, deswegen spiele ich
doch
an. Ich fand das nur ziemlich lustig.
Bei der Enduro-DM in Willingen ist es so, dass das Ziel von der letzten Stage war, glaube ich, 100 Meter Sichtweite von eigentlichen Ziel, wo man den Transponder abgeben musste, entfernt. Und einige Fahrer sind von der letzten Stage mit offenem Helm oder abgesetzten Helm bis ins Ziel gerollt und wurden dann vom BDR zur Strafe gebeten, ich glaube, 50 Euro zu bezahlen. Waren es 50 oder 150?
Keine Ahnung.
50 oder 150 Euro zu bezahlen aufgrund dessen, dass sie während der Rennveranstaltung ihren Helm nicht richtig geschlossen oder nicht richtig aufgesetzt haben.
Ja, das muss halt geregelt
sein. Hip, hip, hooray!
Das erinnert ja irgendwie an diese, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber es gab mal...
Einer muss ja dafür sorgen, dass es nach Zucht und Ordnung funktioniert in
ja,
Deutschland.
Ja, genau, aber Zucht und Ordnung ist genau das Stichwort, weil... im Beachvolleyball, glaube ich, gab es mal eine Regelung, dass die Frauen Bikinihosen, die durften an der Seite nicht höher sein als, keine Ahnung, 6 oder 8 Zentimeter oder irgendwie so.
Weil man dann zu wenig Haut gesehen hätte.
Genau, weil man dann zu wenig Haut gesehen hätte. Und damit wäre das Vermarktungspotenzial des Damen-Beachvolleyball-Sports irgendwie zunichte gewesen. Also so viel zu Zucht und Ordnung und Sexismus und beschissenen Ähnliches? Regelungen.
Also es hat jetzt nichts mit Sexismus zu tun, da muss ich sagen, da hat der Beachvolleyball schon tiefer in die Tasche gegriffen, aber Ähnliches gab es im Downhill-Sport, als die Skinsuits verboten worden sind, aus Style-Gründen. Weil Skinsuits dem Image des Downhill-Sports nicht förderlich waren und nach außen hin gesehen worden ist, dass die Fahrer keine Protektoren tragen.
Wir könnten uns auch mal über die Breiten von Sitzpolstern in Radhosen unterhalten, ob die regelkonform sind. Also
da müssten wir Tobi Hild von Esculap hinzufügen.
Genau. Der dann noch was zur Dicke sagen könnte, also zur Dicke der Hosen, aber eben die Breite, das wäre dann noch, ob das dann UCI-konform ist oder nicht.
Spannendes Thema. Wir reden viel über Kleidung. Es hängt wohl damit zusammen, dass du aus
der
Kleidungsbranche kommst.
Die meisten interessiert, glaube ich, im Fahrradfahren doch einfach mehr die Hartware. Aber
das Fahrrad.
Ja, eben, aber das anzuziehen brauchen die Leute ja meistens auch.
Ja, ich glaube, das ist halt ganz viel, ist halt, wie gesagt, Image. Das ist ja auch das, was eine Marke wie einen verkauft, oder? Ja. Dass du halt dich wohl in dem fühlst, was du anhast und dass du damit nach außen transportierst, dass du ein cooler Typ bist, dass du ein leistungsorientierter Typ bist oder dass du halt gar kein Typ bist.
Ja, ja, ja. Ja, ja, damit sind wir aber auch an einem Punkt, das finde ich ganz spannend, weil es wäre auch manchmal ganz nett, wenn man sich nicht nur auf irgendwelche ja, reinen Äußerlichkeiten beschränkt. Das ist ja, das hält ja im Bike-Bereich mittlerweile leider doch auch ganz ordentlich Einzug.
Auf der einen Seite zu viel, definitiv, und dann wird auch oberflächlich beurteilt und schau dir mal den an und boah, der sieht gefährlich aus, weil der hat voll die krassen Zeug, den lassen wir mal lieber vor auf dem Trail. Und dann bremst er dich aus und lässt dich vielleicht im Zweifelsfall auch nicht vorbei. Andersrum passiert es aber auch genauso neulich mit Karin Pastorat darüber gesprochen im Bereich Frauen und Männer, dass halt eben Frauen total unterschätzt werden auf dem Mountainbike und dann nicht vorgefahren lassen werden. Aber es ist natürlich, meine Kleidung ist immer ein oberflächliches Gut. Machen wir uns nichts vor.
Aber Stephanus Stahl, ja, sagt den MTB Zuhörern, News. Genau, von MTB News, der hat dazu mal mit seinem Bruder zusammen, dem Tobi, einen extrem, fand ich, lustigen, unterhaltsamen Text geschrieben, nämlich über irgendeine Schnitzeljagd in Sölden von vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren. Und hat die 10 typischen Schnitzeljäger charakterisiert in seinem Artikel. Und das war so lustig geschrieben. Ich war damals nicht dabei oder ich habe das nicht gesehen. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die vor Ort waren und bestätigt haben, dass diese Typen so in Erscheinung getreten sind. Und ich fand es mega geil zu lesen. Und wer Muße und Lust hat, kann das ja vielleicht mal googeln. Das findet man noch.
Stephanus Stahl. Den habe ich in Afrika mal getroffen.
Zufällig?
Ne, der war bei der WM da. Da war ich noch total jung und unwissend, wollte ich sagen.
Und ambitioniert.
Ich sehe in Sachen Rennsport. Wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Ich sehe nur die Takte. Ich kenne mich mit diesem Programm noch nicht auf. Genau. Ich stelle jetzt noch eine Frage, dann kann ich mich ums Programm kümmern, wenn es weiter
erzählt. Aber Stephanus Stahl ist gerade, habe ich gesehen, geile, also der ist jetzt mit dem Fahrrad an Bernina Pass gefahren, um dort Mountainbiken zu gehen. Also weil er gesagt hat, man reist ja nicht mit, in den wenigsten Fällen reist man mit dem Fahrrad zum Fahrradfahren an, sondern mit dem Mountainbike.
Mit dem Auto. Ja. Und er ist jetzt mit dem Fahrrad.
Und er ist jetzt scheinbar mit dem Fahrrad, also zumindest wenn ich den Instagram-Post irgendwie richtig
gedeutet habe,
dann ist er da jetzt mit dem Fahrrad hingefahren.
Wie viele Kilometer sind das für nicht-geografische Menschen?
Keine Ahnung, schon ein paar. Vor allem, es geht immer flussaufwärts, heißt immer leicht bergauf.
Ja, das wäre nichts für mich. Ich komme aus dem Downhill-Sport. Für mich ist alles, was Radfahren länger als eine Stunde dauert, ist für mich immer Qual. Bin so der typische Stundenfahrer. Eine Stunde Enduro, finde ich geil. Aber jetzt mit dem Rad anreisen zu einem Radtour, das habe ich neulich gemacht. Grüße gehen raus an Tom Bachhuber, der mich gefragt hat, hey, lass uns doch mal mit den Jungs hochfahren zum Spitzingsee. Nee, du bist gar nicht Spitzingsee, sondern was erzähle ich? Tegernsee, weiß schon da. Die Alm. Und er sagte, ja, wir fahren von zu Hause los. Wir treffen die anderen in Miesbach. Und ich so, Alter, wenn wir um 6 losfahren, dann kommen wir auf keinen Fall ohne Kopfleuchte zurück. Ach, boah, Quatsch, Pillepalle. Um 10:30 fahren wir zu Hause. Um 10:30.
Und Lampe.
Ohne Lampe. Und es waren 48 Kilometer oder so auf meinem Enduro. Nicht irgendwie auf meinem Cross-Country-Bike oder so. 48 Kilometer. Ja, ich war richtig im Sack. Und Grüße gehen raus an Stephanus Stahl, weil ich zieh meinen Hut, dass du sowas machst. Ich habe das einmal gemacht und werde es nie wieder machen.
Ja, aber ich find's ehrlich. Also ich find's schon geil.
Ja, sicher ist es ehrlich. Es ist ja auch ein guter Schritt. Aber ich könnte's halt nicht.
Hier ist es ja auch gefährlich. Hier gibt's ja keine Radwege. Also da sind die Anfahrten ja dann viel gefährlicher als die Abfahrten.
Quasi. Hier gibt's keine Radwege?
Ja, hier, schon mal, Bayerisches Oberland, hast du hier schon mal einen Radweg gesehen?
Nee, das stimmt eigentlich. Wenig. Halt aus den großen Dörfern zum nächsten Dorf. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Holzkirchen, Großheit Penning, da gibt es einen Radweg raus.
Der aber wahrscheinlich 10-mal unterbrochen ist und über die Bundesstraße führt, 3-mal kreuzt und also keine Ahnung, ich weiß nicht wie.
Ich glaube, das ist der einzige Radweg, den ich kenne aus meiner Kindheit. ist mir gerade eingefallen, weil ich den mit meinem Papa manchmal zum Hackensee gefahren bin.
Ja, ja, aber stimmt, da gibt es tatsächlich einen.
Also das ist der einzige Radweg, den ich hier kenne, aber tatsächlich da wo ich wohne in den Dörfern und auch da umliegend, gibt es eigentlich keine Radwege. Nee, Bundesstraße und keine Straßen. Ja, das ist eigentlich traurig. Die ganzen Städte, die rüsten alle auf, überall bauen sie Radwege hin.
Ja, nee, das ist ja auch okay, das ist ja gut, dass es in Städten passiert, aber auch irgendwo in ländlichen Regionen könnte man das Auto irgendwie ersetzen und
mehr. Da kommt E-Mobility fahren ins Spiel, ich sag's dir. Weißt du, diese ganzen kleinen Roller, die sie jetzt in den Städten wie Sondermüll in die Ecken stellen.
Ich werde jetzt dann so Räumfahrzeugen einfach nach draußen geschoben.
Genau. Ja.
Habe ich heute.
Dieses Q-Bike, diese gelben Fahrräder, die sie dann, wo sie dann so Social Media Wettkämpfe hatten, welche Stadt den größeren Turm aus diesen Fahrrädern baut.
Ja, man könnte da eben Kunstwerke dann so als Gegenpol zum Münchner Schuttberg da im Norden, Fröttmanning, ja, wo das Windrad draufsteht, könnte vielleicht so ein E-Scooterberg im Münchner Süden machen.
Nur, dass der E-Scooterberg halt so verseucht, so gefährlich verseuchend für die Umwelt sein könnte mit seinen ganzen Batterien.
Ja, gefährlich.
Ich will nochmal
zurück Gedanken
zu dir kommen.
Thesen. Entschuldigung.
Das stimmt schon, ja. Ich will nochmal kurz zurückkommen. Du arbeitest ja aber jetzt nicht mehr für einen.
Nee.
Und du bist den Schritt gegangen, den ich immer bewundere und Menschen bewundere, die sowas tun. Und ich finde das toll, dass du das gemacht hast. Du bist in die Selbstständigkeit gegangen und hast mit zwei Freunden dich auf eigene Füße gestellt, auch im Bereich Marketing für Bikefirmen, richtig?
Genau. Aber erstmal die Blumen, du bist doch auch selbstständig. Also
ja,
geht erstmal an dich zurück.
Ja, aber ich scheiße mir immer noch in die Hose morgens. Ich wach morgens auf und denke, oh mein Gott, heute Abend habe ich nichts zu essen im Kühlschrank.
Ey, du kannst immer herkommen. Hier gibt's auch nichts.
Ach echt? Ja, gut. Gut. Nudeln mit Pesto.
Ja.
Das gibt's heute. Nudeln mit Pesto. Aber das gab's doch gestern schon. Gewöhn dich dran.
Essen ganz viel gegrillten Mais. Jetzt um diese Jahreszeit.
Selbstständigkeit. Du bist in die Selbstständigkeit gegangen. Ich weiß es noch genau. Und du hattest gesagt, du möchtest flexibler arbeiten und ein Idealziel wäre eine Drei-Tages-Woche.
Hashtag Drei-Tage-Woche, ja.
Hashtag Drei-Tage-Woche. Und natürlich ist Gegenteiliges der Fall. Wenn man selbstständig ist, arbeitet man immer mehr, als wenn man angestellt ist, weil man natürlich auch einen anderen Ansporn, anderen Druck, andere Qualitätsansprüche hat, etc. Und du arbeitest oder du hast angefangen und hattest einfach direkt super viel Arbeit.
Ja.
Woran, also das war ja, ich bin jetzt mal so ein bisschen auf diese Gründernummer hinzugehen und auf diese Existenzgründung einzugehen. Woran lag es, dass du quasi, du hast bei allen aufgehört, weil du dich gern weiterentwickeln wolltest, oder?
Ja.
Und erst dann bist in die Selbstständigkeit gegangen und bam, waren Aufträge da. Wie hast du das eingeleitet?
Ja, das ging jetzt nicht von jetzt auf gleich. Also das hört sich jetzt so an, als hätte ich einfach nur irgendwo einen Knopf gedrückt und dann waren da irgendwie 5 Kunden angestanden. Das stimmt so natürlich nicht. Ich habe, genau wie die beiden anderen auch, wir haben relativ lange schon in dieser Branche oder mehrere Jahre in dieser Branche gearbeitet, haben da uns natürlich auch ein gewisses Netzwerk aufgebaut und haben einfach, also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich habe einfach immer gesagt, ich will überall, wo ich dann aus eigenen Stücken aufhöre zu arbeiten, und das habe ich überall aus eigenen Stücken gemacht, gesagt, ich will die Tür so zumachen, dass ich sie jederzeit wieder aufmachen könnte.
Mhm.
Und dadurch habe ich halt auch wahrscheinlich einen ganz vernünftigen Ruf da draußen bekommen innerhalb der Industrie. Vielleicht finden mich die Leute dann auch noch ganz nett und denken, ich kann ein paar Sachen in diesem Marketingbereich und mache da einen vernünftigen Job, und das haben wir halt einfach genutzt und haben halt dann schon ab dem Moment bei mir, wo klar war, ich höre auf bei allen, habe ich in diesem Netzwerk die Info gestreut und dieses Netzwerk gewissermaßen aktiviert und gesagt, hey, ich habe Folgendes vor, wenn ihr Interesse oder Bedarf habt, dann lasst uns mal an den Tisch setzen und sprechen. Und aus diesem Streuen der Informationen sind dann tatsächlich sehr schnell Gespräche, sehr konkrete Gespräche geworden, und aus diesen sehr konkreten Gesprächen dann sehr schnell Aufträge. Und dann haben wir einfach zum Unternehmensstart
angefangen zu arbeiten.
Die Auftragsbücher eigentlich voll gehabt und haben direkt anfangen können zu arbeiten.
Wir haben ein bisschen übergangen, wer ihr seid, was ihr eigentlich macht.
Wir heißen, oder wir haben uns tatsächlich, das ist...
Das ist auch eine lustige Geschichte, weil es kam ja auch erst viel später. Also ihr habt ja, bevor ihr euren Namen hattet, bevor ihr euer Logo hattet, habt ihr eigentlich erstmal gearbeitet.
Ja, ja, wir hatten eben Kunden und wir hatten alles, und wir hatten aber kein Büro und irgendwie keinen Namen. Und es ist jetzt bescheuert, wenn man drei Menschen, die eigentlich mit Texten, mit Marketing und mit Sprache beruflich viel zu tun haben, und man stellt denen dann die Aufgabe, so, und jetzt findet für euer eigenes Unternehmen einen Namen. Das war die schwierigste Aufgabe überhaupt. Wir haben dreiviertel Jahr lang gehirnt, wie wir uns nennen wollen und sollen. Und es kamen total bescheuerte Vorschläge, es kamen, glaube ich, nach wie vor auch ganz coole Vorschläge, aber wir sind uns halt einfach nicht einig geworden. Und spätestens, wir haben ja auch Tipps bekommen von verschiedensten Seiten, wir sollen uns irgendwelche bewusstseinserweiternden Getränke...
Wie hieß das Getränk nochmal von vorhin mit Sahne und Mopi?
Lumumba.
Lumumba, vielleicht?
Das haben wir nicht probiert.
Vielleicht nein. Lumumba?
Nein, aber irgendwer hat gesagt, wer war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer hat gesagt, ja, ihr dürft eben keinen Gin Tonic nehmen, sondern ihr müsst zum Beispiel mal, deswegen vielleicht auch gut für euch, zum Beispiel mal einen Whisky probieren. Das regt dann den Kopf viel mehr an, um auf gute Gedanken zu kommen. Also wir haben das alles probiert und wir kamen aber auf keinen grünen Zweig. Das war furchtbar. Und dann hatten wir Einfälle, da haben wir gedacht, an dem Abend, boah, geil, das ist es. Und am nächsten Tag, fuck. Ja. Okay,
Buchstaben. Okay, komm auf den Punkt. Wie heißt ihr jetzt?
Wir heißen jetzt Tanne 9. Was dann eine recht pragmatische Geschichte war, weil wir in der von der Tannstraße unser Büro sitzen haben. Und die Herleitung hat aber trotzdem auch gepasst, weil wir Wald eigentlich ganz geil finden.
Ja.
Also in jeglicher Hinsicht. Als wichtigen Bestandteil des Ökosystems, als Spielplatz, als Rückzugsort, als, keine Ahnung,
Inspirationsquelle.
Auch als Energiequelle, um mit Holz zu heizen.
Ja.
Also egal wie, der Wald ist einfach ein recht schöner Fleck. Und dann haben wir gesagt, wir heißen jetzt Tanne 9.
Und damit ist eine Marketingagentur...
Ja, genau,
so eine Marketing... Hat einen Namen bekommen.
Es war eine schwere Geburt. Man merkt es jetzt beim Erzählen. Auch das Erzählen war schon eine schwere Geburt.
Das war schon schwierig, ja? Erzählen war schwierig, der Name war noch viel schwieriger.
Genau. Und das machen wir jetzt halt und arbeiten dafür für ein paar wirklich, wirklich coole Firmen. Also für Bike Components haben wir die Freude, das große Glück, den Blog dort schreiben zu dürfen und in die ganze Unternehmenskommunikation stark mit eingebunden zu sein. Für Track mache ich einiges und
Man merkt auf jeden Fall, dass dir vor allem Kommunikation wichtig ist. Kommunikation in Wort und Schrift und in Verständnis, also Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, wenn ich das so sagen darf.
Ja, weil ich gerne mit Menschen irgendwie mich austausche. Das ist mir wichtig. Tatsächlich, ja, ist schon cool.
Super interessant. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen. Du hattest gesprochen, dass ein Hersteller in einem Brandbook formuliert hatte, warum wir nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Und wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass es eigentlich auch unsere oder vor allem auch eure Unternehmensphilosophie ist, dass man halt ungern mit Menschen zusammenarbeitet, die einen Kraft kosten. Und würdest du sagen, dass das eine der tollsten Sachen der Selbstständigkeit ist?
Absolut.
Dass man sich entscheiden kann, mit wem man arbeitet.
Und also weil du auch gesagt hast, das Arbeitspensum, ja, Logo, das ist schon hoch, aber das ist auch okay, weil es bringt halt auch wiederum eine gewisse Flexibilität mit sich. Und dann kann man jetzt eben auch mal aus der Reihe Fahrrad fahren gehen und sagen, ja, heute sind die Bedingungen einfach geil und vor allem ist es jetzt mal nichts los und ich gehe jetzt eine Runde drehen. Das schätze ich schon sehr. Oder ich kann es familiengerecht irgendwie gestalten, was jetzt auch kein zu unterschätzender Nachteil
ist. Ja, klar. Du hast Kinder, ich nicht, ich habe nur einen Hund, aber auch ich kann mich sehr flexibel nach meinem Hund richten.
Ja, ich muss meinen Kindern noch das Kläffen beibringen.
Das hilft schneller. Für den Postboten. wie ist die Wahrnehmung von, ich gehe hin und stelle mich vor als Teil einer Firma im Bereich Marketing oder ich gehe hin und stelle mich vor als Marketingagentur? Gibt es einen Unterschied?
Ja, schon. Also ich glaube, dass du als Dienstleister schon oftmals eher ja, du bist halt plötzlich wieder eher der Bittsteller.
Ja.
Also du möchtest ja gegebenenfalls einen Auftrag haben. Und,
im Zweifelsfall wieder der Staubsaugervertreter, der vor der Tür steht, richtig, und was aufquatschen möchte.
Richtig.
Glaubst du, dass Türen früher zugemacht werden, wenn du als Agenturler vor der Haustür stehst?
Mitunter ja. Mitunter ja. Ich bin zum Glück, gut, das wäre jetzt in dem kurzen Zeitraum, seit es uns gibt, auch irgendwie komisch, aber oder zumindest sollten wir uns hinterfragen, wenn es so wäre. Ich bin zum Glück noch nie in diese Situation gekommen, dass ich wirklich so als Bittsteller irgendwo auftreten muss. Ich klopfe auf Holz, dass das irgendwie
Wahnsinn, ich so als Sponsoringnehmer, ich muss das immer machen.
Ja, ich meine, wir müssen
part of my daily life.
Wir müssen halt schon auch irgendwie fragen oder gucken. Und wenn dann aber mal die Tür geöffnet ist, dann ist man halt auch sehr stark in der Bringschuld. Was auch völlig fein ist, das ist einfach ein Teil des Deals. Aber es verändert sich eben, weil du fragst, wie ist die Wahrnehmung. Sie ist anders, wenn du nicht mehr markenzugehörig, sondern irgendwie dein eigener Chef oder eben dein eigener Unternehmensvertreter bist.
Inwieweit wird, also ich weiß es gar nicht, inwieweit wird in der Mountainbike-Branche viel mit Agenturen zusammengearbeitet? Ist es häufig nur Grafik, die ausgegeben wird, oder ist es dann auch sowas, wie wo du sagst, einfach nur Texte schreiben, oder sind es auch tatsächlich noch klassisch dieses eigentlich komplette Marketinglösungen von bis?
Ich war, als ich in die Mountainbike-Branche reingekommen bin über Ion oder davor, ich war ein bisschen überrascht, dass es anders als in dem Outdoor- und auch Wintersportbereich gar nicht so verbreitet ist. In Sachen Zusammenarbeit mit Agenturen oder mit externen Dienstleistern, die da Sachen für dich anbieten. Verstehe ich bis zu einem gewissen Grad absolut. Also gerade im Bereich der Bike-Hersteller bei Hardwaren finde ich das völlig nachvollziehbar, weil da steckt dann doch sehr, sehr viel technisches Know-how drin und da brauchst du entsprechend auch die Kompetenz dann recht nah bei dir. Also du brauchst irgendwie einen Entwickler oder einen Produktmanager sehr schnell zur Hand, um Dinge klären zu können und die dann auch vernünftig und glaubwürdig rüberzubringen. Ja. In anderen Bereichen, also so im ganzen Zubehörbereich, sieht es vielleicht wiederum anders aus. Und es ist aber, glaube ich, generell, also zeigt ja auch, dass es bei uns jetzt so saugut losging. Auch die Hersteller haben alle so ihre Schwierigkeiten, genügend gutes Personal zu finden, um die Leute anzustellen. Und zu sagen, wir können alle Arbeit, die wir da anfallen haben, auch dann durch festangestellte Leute abdecken, das funktioniert nicht.
Also ist es im Prinzip so, dass die Unterbesetzung mancher Unternehmen euch in die Karten spielt, dass man sagt, okay, wir haben zu viel Arbeit, wir schaffen es nicht, wir arbeiten jetzt mit externen.
Ganz klar, ganz klar. Ja. Also das ist eine Unterbesetzung, die ja aber gar nicht mal bewusst herbeiführen, wie das vielleicht in anderen Branchen der Fall ist, wo wir dann sagen, cool, wir holen uns da halt irgendwie so einen Dienstleister mit ran, weil mit denen haben wir dann nicht den entsprechenden Tarifvertrag und können die auch schnell wieder rauskegeln.
Genau.
Das ist ja in der Bike-Branche zum Glück nicht der Fall. Es ist aber, glaube ich, einfach eher dem geschuldet, dass halt einfach Biken gerade so dermaßen auch boomt und überall alle nur wachsen und es geht echt ab. Und die kriegen einfach die Stellen gar nicht nachbesetzt.
Ja. Krass, weil kurz zum Boom, tatsächlich sehe ich einfach nur, ich bin ja jetzt das erste Jahr kein Rennfahrer mehr und war jetzt dieses Jahr extrem viel auch in Bikeparks unterwegs oder Bike-Regionen und Tourismusregionen und ich sehe einfach nur, wie viele Familien mit kleinen Kindern, die wirklich Rad fahren, also die ganze Family und die ganzen Kids sind halt von 8 bis 16 und es sind so viele, jetzt habe ich das Jugendcamp mit Rob gemacht, da waren auch so viele Kids und das sind so viele junge, talentierte Fahrer, die nachkommen und so viele auch, reden wir jetzt mal von Kunden für Bike-Firmen, dass da jetzt eine riesige Käuferschicht heranwächst, die kommt. Also der Sport boomt noch megamäßig weiter, weil die sind ja jetzt alle angewiesen auf das Geld, was ihre Eltern verdienen. Aber wenn die alle mal selber Geld verdienen und selber Kinder haben, das multipliziert sich ja ins Unermessliche.
Ja.
Und gleich ist es aber genau Gegenteiliges zu merken im Rennsport. Und zwar sind gerade die Rennanmeldungen auf den deutschen Downhill-Rennen extrem niedrig.
Okay. Wie
noch nie zuvor. Und weil jetzt gerade so das Loch ist, dass eben einige wie ich oder wie andere auch, die jetzt einfach, sage ich mal, dem Rennsport den Rücken zugekehrt haben und weil die Jungen noch zu jung sind, also die fahren alle noch Rookies Cup, die Rookies Cups sind alle voll, aber so die deutschen Mittelcups und europäischen Cups sind leer gefegt. Und das dauert jetzt noch 1-2 Jahre und dann werden auch die anderen Cups wieder voll, also da ist jetzt quasi so eine Rezension oder so ein Loch, die warten jetzt auf den nachkommenden Boom, aber ich finde es super interessant. Bin auch gespannt, wie das in 2 Jahren sein wird, wenn dann oder in 10 Jahren. Wenn
ist
dann
aber vielleicht Kids auch ein bisschen dem geschuldet, dass das Thema Enduro-Rennen da noch so ein bisschen mit reingegrätscht ist, oder? Weil
ich denke, das ist auch, ja diese, ich denke Altersschicht. Auch, dass vor Markt Downhill-Rennen, mei, das ist halt für einen breiten Sportler. Ich fand es super interessant, was Dennis Stratmann neulich gesagt hat, weil ja, ich sehe auch Downhill-Sport als Formel-1-Sport und das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Es ist halt nicht so ein Enduro-Sport, fährst halt hin und machst mit, mitmach Sport und Spaß haben und Radfahren und viel im Sattel sitzen. Ja. Und beim Downhill-Sport sitzt du halt effektiv am Wochenende, keine Ahnung, wenn du deine 11 Abfahrten mit 3 Minuten machst, dann hast du deine 33 Minuten auf dem Fahrrad und den Rest zerbrichst du dir den Kopf über Fahrwerk, Linienwahl, Reifendruck, hinfallen, Wunden lecken, wo fährt der lang, es ist ja einfach nur Stress, und deswegen auch kann ich das irgendwo auch nachvollziehen, warum Enduro-Sport da vielleicht gerade reingrätscht.
Ja, aber das ist aber auch von der ganzen Faszination einfach die absolute Zahl derjenigen, die Lust haben, wettkampfmäßig Fahrrad zu fahren, war ja dann zu einem Zeitpunkt irgendwie, also das war ja einfach genau in dem Zeitpunkt, wo du jetzt merkst, okay, jetzt fehlen die quasi im Downhill-Rennsport in den oberen Altersklassen. Und die Jungen sind halt noch nicht nachgekommen, weil sich da halt gesplittet hat. Ja. Davor gab es ja einfach keine Enduro-Rennen.
Ja, spannend, wo es hingeht. Definitiv. Wir waren stehen geblieben bei Boom und Radsport boomt. Arbeiten werden an Dienstleister wie euch outgesourced, weil Bedarf zu groß.
Ja, zum Glück. Bitte immer weiter so.
Zum Glück immer weiter so. Dann hat Tanne 9 immer weiterhin abends Nudeln mit Pesto auf dem Teller.
Ja, genau.
Finde ich gut.
Also ich will auch gar kein Kaviar. Ich will Nudeln
mit Pesto. Wir haben relativ wenig Zeit noch, tatsächlich. Ich möchte aber noch ein Thema ansprechen. Ich bin ja YouTuber.
Ja.
Und ich lebe ja jetzt vom Thema Video. Oder Video ist mein Steckenpferd und ich würde da gerne noch tiefer rein. Und ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass die Bike-Branche gerade Video verschläft.
Ja.
Also wirklich verschläft.
Ja.
Also sowohl eigene Kanäle zu finden, zu gründen, und eigene, sich da irgendwie im videotechnisch zu positionieren. Auch bei einigen Magazinen der Fall. ETC, kannst du ziemlich groß aufrollen, dass das Thema Video im Großen und Ganzen irgendwo gerade verpennt wird.
Ja.
Und dann gibt es halt Firmen, für die jetzt auch du arbeitest, bei Components, die halt sagen, boah geil, Alter, wir gehen voll rein, wir gründen eine eigene Abteilung, die nur Video, Social Media, Bilder, Foto, Video macht.
Mhm.
Und dann gibt es andere Firmen, die sagen, boah ja, wir wissen, dass wir verpennen und wir würden auch eine Menge Budget dafür zur Hand stellen, aber wir wissen nicht, wie wir uns da positionieren sollen. Also diese sehen Video, konsumieren Video und sagen aber selber, ja, aber wie sollen wir uns als Hersteller von XY da jetzt positionieren? Und dann gibt es andere Firmen, wo Mitarbeiter genau verstanden haben, wir müssten uns als die und die Firma, als der und der Hersteller in dem und dem Bereich genau so positionieren, aber der Geldtopf wird nicht aufgemacht, weil die Führungsebene noch nicht verstanden hat, dass man in den Bereich Video reingehen muss. Wie siehst du als Tanne 9 das?
Ich sehe das genau wie du da, oder diese Realität, die du beschreibst, die ist definitiv vorhanden und ich glaube, dass es auch daran liegt, dass in manchen Firmen oder in manchen Strukturen einfach das Thema Sales und Marketing noch gar nicht eng genug miteinander verzahnt sind. Weil Marketing ist ja nicht einfach, das sind die lustig Geld ausgeben und Videos gucken, das ist ja eben nicht die Realität, sondern das Ganze ist ja eine Anschubhilfe für den Vertrieb, nichts anderes. Und natürlich eine Imagepflege. Deswegen, ich glaube oder ich hoffe, dass es ich hoffe es für dich persönlich natürlich, ich hoffe es aber auch ganz generell für die Firmen, dass es da noch mehr oder schnelleres Umdenken gibt. Das ist gar nicht einfach, denke ich, weil es ist ja nicht nur dann das Heil in der Flucht nach vorne in Richtung YouTube oder andere Videokanäle, sondern es muss halt generell abgestimmt sein, wo platziere ich welche Botschaften und wen spreche ich denn auf welchen Kanälen an. Und das wird halt schon immer komplexer.
Ja.
Das muss passen. Also ich bin ja auch einfach, ich bin ja echt ein Magazin-Fan, wenn ein Magazin gut gemacht ist. Ich bin ein großer Verfechter und Fan davon.
Weil du beim Klogang gerne was Haptisches in der Hand hast, oder?
Ja, nicht nur, um es jetzt hart zu sagen, beim Kacken, sondern halt einfach auch so, mal in der Bahn oder irgendwo, wenn ich draußen in der Sonne im Liegestuhl liege, da habe ich keinen Bock, einen Rechner auf dem Schoß zu haben oder Videos am Handy angucken. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür schon,
das finde ich. Ja, halt, ich glaube, das klingt da voll fies, aber ich glaube ja, weil so. Auch deine Stadtmann hat es auch neulich gesagt, dass dieser Billo-Konsum viel und schnell und so Instagram, wie man halt durchscrollt und konsumiert und so, man nimmt sich eigentlich keine Zeit mehr, wirklich Qualität zu konsumieren, wie du sagst, ein Magazin durchzublättern und zu lesen.
Ich bin da, weiß Gott, kein Experte, weil das ist dann in der ganzen Wahrnehmungspsychologie verankert, welche Hirnkapazitäten für welche Aufnahmekanäle denn notwendig sind. Aber Lesen fordert natürlich den Kopf anders als ein Bewegtbild,
ja,
oder auch anders als was Akustisches. Also jetzt, ich finde es saustark, dass du und der Tobi, dass ihr diesen Podcast macht, weil ich schon glaube, das ist auch ein super, wir haben auch da vorhin mal drüber geredet, dass das die Transitzeiten, also die Zeiten, wo ich jetzt irgendwie keine Möglichkeit habe, mich visuell auf was anderes zu konzentrieren, weil ich zum Beispiel Auto fahren muss, ja, dann ist einfach der Kanal übers Ohr halt einfach super, um mich unterhalten zu lassen oder mich mit Informationen auch unterhalten, ja, zu lassen, weil das ist ja dann im Prinzip der Schlüssel, dass ich die Leute informiere, aber das auf eine Weise, die einfach cool rüberkommt. Ja. Und da muss man halt einfach die richtige Abmischung irgendwie finden und sagen, wen erreiche ich denn zu welchem Zeitpunkt?
Ja, weil Video ist natürlich immer an visuell, auditiv gekoppelt. Also du musst deine volle Konzentration auf den Kasten vor dir stecken, ja, weil sonst kriegst du nichts mit.
Richtig.
Und bei einem Podcast, bei einem Radio kannst du nebenbei was schneiden, Auto fahren, keine Ahnung. Bei Instagram scrollen kannst du aber nebenbei Radio hören.
Ja.
Also doof gesagt, das ist halt immer nur
aber du teilst,
beim Video brauchst du beides.
Ja, und du teilst ja aber in dem Moment dann schon wieder, also du teilst ja, wenn du dann schon wieder zwei Kanäle im Sinne von Instagram und Podcast zum Beispiel hast, du teilst ja schon wieder deine Aufmerksamkeit.
Ja.
Und damit bleibt schon wieder nur die Hälfte hängen.
Ja.
Und das ist irgendwie, oder die Hälfte wahrscheinlich, es springt halt mal hin und her.
Ja, genau.
Also mal hörst du mehr auf den Podcast und mal guckst du mehr aufs Telefon.
Ja.
Und also was ich bei mir extrem merke, und ich muss da zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt die letzten Wochen und Monate echt wenig Zeit hatte, aber wenn ich nicht regelmäßig irgendwas lese, ganz bewusst, dann merke ich, dass mir Schreiben schwerer fällt. Und das, glaube ich, geht nicht nur mir so.
Ja.
Und darum finde ich das halt einfach auch extrem wichtig, dass nach wie vor auch gelesen wird. Oder dass man einfach sich an manchen Stellen bewusst macht, wenn man ein interessierter Mensch ist, der sich informieren möchte, egal ob das zu einer Nachrichtenlage ist oder zu einem Leidenschaftsthema wie dem Radlfahren, dann will ich mich ja informieren. Und da muss ich mir halt überlegen, wann kann ich was zu welchem Zeitpunkt machen. Das ist was dann in den Überlegungen der Firmen, glaube ich, noch viel mehr stattfinden sollte.
Das Wort zum Sonntag.
Fuck, das klingt ziemlich wild, wenn ich ein Wort zum Sonntag abgebe.
Nee, ich wollte damit auch einfach nur eine Floskel zur Beendigung dieses Podcasts einleiten, weil wir haben nämlich fast eine Stunde voll und eigentlich machen wir nur 45 Minuten und damit bin ich eigentlich am Ende mit dir.
Und ich hoffe, es war nicht stinklangweilig.
Ich glaube, es war sehr, sehr interessant. Wir sind oftmals Themen, glaube ich, von links nach rechts gesprungen. Es war ein bisschen wild, glaube ich.
Entschuldigung.
Aber ich glaube, es war auch sehr informativ. Ich hoffe natürlich, ihr dürft uns da draußen gerne mit E-Mails bombardieren, dass Gegenteiliges der Fall war. Nein, das dürft ihr nicht. Aber Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Möchtest du noch was sagen?
Ja, also wenn ich mich jetzt schon so als Kommunikationsmensch dargestellt habe und dann so wirre Sachen erzähle und ihr fandet das scheiße, dann schreibt mir einfach eine Mail. Findet mich im Netz.
Der Andi Lipp ist dann tatsächlich sehr reflektiert und der geht dann auch drauf ein, so wie ich ihn kenne. Das wird, glaube ich, spannend.
Er schickt es dem Jasper und er leitet es mir weiter und kann filtern.
Genau, das war Folge 27 mit Andi Lipp von Tanne 9.
Danke.
Vielen Dank, dass ich hier an deinem Tisch, also vorhin gab es so eine leckere Brotzeit, dass ich heute an deinem Tisch essen und sprechen durfte.
Ja, ich sag danke.
Schön, freut mich. Vielen Dank. Wiedersehen.
Tschüss.